Ich bin ja gestern spontan darüber informiert worden, dass ich heute hier noch was vortragen soll. Und da ist mir dann gleich ein Text gekommen, der mir ja in Corona-Zeiten sowieso schon im Kopf rumgegangen ist und zu dem ich auch gestern schon eine ganz kurze Botschaft für den WhatsApp-Status verfasst hatte, nämlich Lukas 12. Nämlich geht es da um etwas, was in solchen Zeiten manche mehr, manche weniger umtreibt, nämlich Sorgen. So ganz allgemein. Eigentlich zum Thema Reichtum, aber das ist anwendbar auf alles. Die Aussage unseres Herrn in diesen Versen ist, allgemein sorgt euch nicht. Lukas 12, und zwar speziell, also wirklich wörtlich um Sorge geht es ab Vers 22. Um das richtig verstehen zu können, müssen wir uns das Ganze aber schon ab Vers 13 anschauen. Also, da werde ich lesen und durchgehen möchte ich in den Schritten, was sind Sorgen, also was meint er hier, was wird hier jetzt eigentlich als schlecht gebrandmarkt? Es kann ja nicht sein, dass Sorgen wird ja oft eigentlich positiv besetzt verwendet, als eine vernünftige Lebensweise. Aber hier ist eben, und deshalb möchte ich eben beschreiben, was der Herr hier wirklich damit meint, mit Sorgen. Gerade wenn wir jetzt eben zum Beispiel an jetzt denken, dieses Virus, man kann auf der einen Seite ja in Panik verfallen, auf der anderen Seite, und ja, das wäre dann auf jeden Fall Sorgen, aber auch das, wir haben jetzt, uns jetzt quasi auch ein wenig gesorgt, indem es jetzt so ein ganz kleiner Rahmen ist, dem Rahmen, wie es eben auch noch erlaubt ist. Von was für Sorgen spricht der Herr? Oder wenn wir dann an andere Dinge denken, wenn man kann sich sorgen über die berufliche Zukunft, sorgen über die Rente, sorgen über alles Mögliche. Ab wann beginnt negatives Sorgen? Was sind Sorgen? Dann, warum nützen Sorgen nichts? Dann, wer braucht sich nicht zu sorgen? Zuletzt, wie lebt man ohne sich zu sorgen? Und das sind die Schritte, in denen wir jetzt durch diesen ganzen Text durchgehen. Und ich lese jetzt einmal zuerst, also ich lese mal abschnittsweise. Komplett geht es ab Vers 13 bis 34. Ich lese jetzt erst einmal nur die Verse 13 bis 15. Lukas 12, die Verse 13 bis 15. Dort steht: Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Das ist der Einstieg in dieses ganze Thema und somit ist auch das Ganze auf das Thema Reichtum zugeschnitten. Aber es ist quasi das Beispiel allgemein. Also zuerst, worum sorgt er sich? Er sorgt sich um sein Erbe. Hier kommt ein Mann zu Jesus, der befürchtet, nichts von dem Erbe seiner Eltern zu bekommen und denkt, sein Bruder wird alles für sich behalten und möchte jetzt bei Jesus Hilfe dafür haben, dass er bloß an sein Erbe kommt. Und der Herr Jesus weist ihn letztlich ab, eigentlich mit seiner Bitte. Jetzt die Frage, warum? Ja, ist es falsch zu erben? Nein. Garantiert nicht, gibt es keine Begründung dafür. Aber was ist falsch? Und der Herr brandmarkt es dann in Vers 15. Es ist falsch, sich übermäßig darum zu sorgen, nämlich um sein Reichtum, dass man ja hier zu seinem Teil kommt. Denn in Vers 15 nennt er es ganz klar, was er hier in diesem Mann gesehen hat. Hab Acht und hütet euch vor der Habsucht. Gerade beim Erbe wird das ja oft sichtbar, wenn dann Erbstreitigkeiten losgehen und daran Familien zerbrechen, hat man schon oft gehört, Habsucht. Habsucht ist eigentlich etwas, was im Herzen stattfindet, aber herauskommt es dann, wenn ich in irgendeiner unangemessenen Art und Weise mich um Reichtum bemühe. Habsucht. Und das ist falsch, im Übermaß für Güter zu kämpfen. Warum? Das wird hier auch dann gut genannt. Er gibt die Begründung, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Wer aber habsüchtig ist, der glaubt genau das. Das wird dadurch geoffenbart. Also das Vertrauen ist dann auf Güter gesetzt. Man denkt tief im Innersten, vielleicht offen, vielleicht nicht, dass ich zufrieden sein und sicher sein werde, hängt jetzt davon ab, dass ich dieses Erbe bekomme, denn sonst bin ich verloren. Hängt von meinem Übermaß an Reichtum ab. Und um das jetzt noch tiefer oder zu vertiefen, bringt der Herr jetzt noch ein Gleichnis in den Versen 16 bis 21, die ich nun vorlese. Wir sind immer noch beim ersten Punkt, aber jetzt kommt das Gleichnis. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Das ist das Gleichnis, mit dem der Herr nun diese Wahrheit nochmal eindringlich festnagelt und woran wir aber auch gut sehen können, worum es jetzt wirklich geht. Was war der Fehler von diesem Mann? Nun, es war nicht sein Fehler, dass er gearbeitet hat, um Nahrung zu haben. Das ist recht und das ist gut und das wird ja auch nicht gebrandmarkt. Auch nicht, dass er Scheunen hatte, in die er etwas davon hinein hat. Es wäre ja vor allem damals völlig irrsinnig, das nicht zu tun. Ich meine, er braucht ja allein schon was, um das nächste Jahr wieder auszusehen. Er kann es ja nicht alles auf einmal verzehren. Und man soll von seiner Arbeit leben. Alles richtig, alles gut. Alles geboten, arbeiten für seinen Lebensunterhalt. Aber der Fehler ist, Gott gibt ihm dann ein Übermaß. Er gibt ihm viel in diesem Jahr. Er fragt sich, was mache ich jetzt damit? Und was ihm alles einfällt ist: Ich schaue, dass ich das alles irgendwie verwahre und bunkere. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere, die nicht notwendig wären. Was wäre wohl Gottes Wille gewesen? Warum hat Gott ihm wohl Übermaß gegeben? Wenn Gott uns Übermaß gibt, dann damit wir letztlich davon auch abgeben. Und wir sehen dann auch die verkehrte Einstellung in seinem Herzen, die der Herr auch ganz klar nennt. Er will zu seiner Seele sagen: Du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe. Wir sollen Ruhe haben. Christen sollten eigentlich immer Ruhe haben, aber nicht, weil sie große Scheunen haben, sondern weil sie einen großen Gott haben. Dieser Mann wollte Ruhe haben, weil er große Scheunen hatte. Und damit wird eben wieder genau das zum Ausdruck gebracht. Er vertraut nicht auf Gott, sondern auf seinen Reichtum. Dieser Mann sorgt sich nun nicht, ja, wie es danach kommt, weil er eine trügerische Sicherheit hat. Er hat etwas, worauf er trauen kann. Er hat große Scheunen mit viel Vorrat. Hätte er diese aber nicht mehr, würden sie ihm dann über Nacht abbrennen, dann hätte er wieder Sorge. Und das zeigt uns auch letztlich, wo dieses verkehrte Sorgen herkommt. Ich habe ein Weltbild, aus dem ich Gott letztlich rausretuschiert habe. Vielleicht nicht ganz, vielleicht sage ich, ich glaube an Gott, vielleicht glaube ich auch wirklich an Gott, aber zumindest vernachlässige ich ihn in meiner Rechnung, wie mein Leben weitergehen soll. Ich baue nicht auf ihn. Und darum baue ich auf andere Dinge und sorge mich, wenn sie weg sind. Man sorgt sich einerseits im Herzen, man sündigt im Herzen und man sündigt auch offen, so wie diese Menschen eben. Denn teilen ist kein Angebot, sondern ein Gebot Gottes, wenn wir genug haben. Und somit sündigen sie auch praktisch. Sie kümmern sich nicht um ihren Nächsten, den sie lieben sollen. Also diese verkehrte Weltsicht führt zu Sorgen und zu Sünde letztlich. Also, was sind Sorgen, die verkehrt sind? Sorgen ist, auf Dinge zu vertrauen, die nicht Gott sind, und darum, panisch zu werden und zu sündigen. Und nochmal, um das zu betonen, dass vernünftig handeln ist nicht verkehrt, sondern geboten. Wie jetzt zum Beispiel arbeiten oder eben hier zur Versammlung zu verkleinern, zu versuchen, sich nicht anzustecken, sich nicht die Hände zu geben, zu Hause zu bleiben, wenn man zur Risikogruppe gehört. Alles gut und recht. Aber eben das panisch werden und das daraus verkehrt handeln, das ist das Sorgen, von dem der Herr spricht. Und um das es auch nun wörtlich geht, ab Vers 22. Den zweiten Punkt hatte ich genannt, warum nützen Sorgen nichts? Warum nützen Sorgen nichts? Und lese nun die Verse Lukas 12, 22 bis 28 vor, wo der Herr genau das ausführt. Und er sprach zu seinen Jüngern. Das werde ich später nochmal ansprechen, aber auch das zu beachten. Vorher hat er zur Allgemeinheit gesprochen, nun spricht er speziell zu seinen Jüngern. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht. Ich wollte eigentlich nur bis Vers 28 lesen, aber ja, das habe ich ja trotzdem gemacht. Hier nennt der Herr nun Gründe, warum Sorgen nichts nützt, nichts bringt und darum auch nicht getan werden soll. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht. Um was? Um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Vers 23, der erste Grund. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Was ist das für eine Begründung? Nun, man sorgt sich, dass man Essen hat oder dass man Kleidung hat, letztlich um Reichtum, durch das man ja all das bekommt, um darauf dann seine Sicherheit zu gründen. Also fleißig zu sparen und zu arbeiten, dass man eben genug davon hat, niemals daran mangelt, um dann zu sagen, wie dieser Mann, okay, ich habe genug Korn in meinem Speicher, mir geht's gut, mir kann nichts passieren, alles ist gut, ich bin ruhig, alles toll, aber du brauchst mehr zum Leben als Essen und Kleidung. Es reicht nicht. Es ist nicht mal ein Grund zur Ruhe, das zu haben. Du hast Essen und Wohlstand, was, wenn du morgen einen Autounfall hast? Du hast genug Kleidung, um dich schick zu kleiden, was, wenn du ab morgen eine Krankheit bekommst und Haarausfall hast? Also jetzt vor allem hier als Frauen. Als Mann geht das vielleicht noch durch, aber dann nützt das auch nichts mehr. Oder zum Beispiel jetzt auf die aktuelle Situation wieder, du sorgst dich stark, um dich abzuschotten vor allen möglichen Corona-Viren, danke, vor allen möglichen oder ansteckenden Personen, schottest dich zu Hause ab, hast in deinem Panik-Einkauf den kompletten Aldi leer gekauft, dein Keller ist voll, alles ist gut, du sitzt zu Hause und bekommst einen Schlaganfall. Es reicht nicht. Es reicht nicht, sich darum zu sorgen. Aber gut, das ist jetzt ein sehr schwacher Trost. Okay, du wirst vielleicht sowieso sterben, also lass es. Nein. Und wie gesagt, vernünftig handeln ist gut. Aber der Grund dahinter ist, warum hast du denn gerade eben keinen Schlaganfall? Warum hast du sonst, was du hast, einen funktionierenden Leib, dein Leben, weil Gott es dir gegeben hat? Gott hat dir das gegeben. Hat dir deinen Körper gegeben. Glaubst du nicht, dass er dann auch fähig und willens ist, dir auch noch die Kleidung darauf zu geben? Das Kleinste vom Ganzen. Warum sollten wir uns darum dann sorgen? Also, Das, worum wir uns sorgen, reicht nicht. Aber der Herr hat viel mehr gegeben. Wir können ihm auch dort vertrauen. Grund 1. Zum Leben und Leib gehört mehr als Essen und Kleidung. Grund 2. Und da wird nun das erste Gleichnis genannt. Dort sagt er, betrachtet die Raben. Was der Herr ja oft macht, schaut euch die Natur an, sie lehrt uns etwas. Betrachtet die Raben. Vielleicht war da gerade ein Rabe, hier sind gerade keine, aber ihr wisst, wie Raben aussehen. Betrachtet die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr wert seid ihr als die Vögel? Und das ist der zweite Grund. Unser Leben hat viel Wert vor Gott. Ja? Wenn wir diese Vögel sehen, Gott hat sie gemacht und hat die Natur gemacht und hat es so eingerichtet, dass sie immer genug Essen haben. Selbst wenn Raben sprechen könnten, würdest du nie einen von den Dächern krächzen hören, wie sie panisch sich um das nächste Jahr sorgen. Wo kriege ich nur nächstes Jahr wieder mein Essen her? Oder das übrige Jahr. Ich habe keine Scheunen, ich habe nichts, ich muss morgen wieder losziehen. Nein, er weiß, da wird genug sein. Und mit den Augen des Glaubens wissen wir, weil Gott es so gemacht hat. Gott kümmert sich um sie. Und der Herr Jesus bringt dann diese Anwendung, wie viel mehr wert seid ihr als die Vögel? Wie viel mehr wert bist du für Gott als ein Rabe? Viel mehr. Warum vertraust du denn nicht, wenn der Rabe es kann? Gott hat dafür gesorgt, dass die Raben immer genug haben. Die Raben müssen suchen, ja. Das auch wieder, kann man dann auch wieder gut anwenden. Das heißt nicht, okay, sie säen und ernten nicht. Das heißt, ich muss nicht säen und nicht ernten und schauen nur, was so am Straßenrand liegt. Nein, auch die Raben müssen ihre Arbeit tun, nämlich ihre Nahrung suchen. Und wir müssen unsere Arbeit tun, unsere Nahrung in irgendeiner anderen Form beschaffen. Aber wenn wir in dem Rahmen leben und wirken, den Gott uns eben gesetzt hat, dann können wir darauf vertrauen, dass er uns auch versorgen wird. Wenn wir in dem Rahmen, oder sagen wir es anders, wenn wir in seinem Willen leben, da kommen wir im letzten Punkt nochmal dazu. Gott sorgt für dich, weil Gott dich mehr liebt als die Raben. Grund 2. Grund 3. Vers 25. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Dieser Punkt ist sehr ähnlich zum ersten. Man könnte ihn so formulieren: Dein Leben und Lebensende ist in Gottes Hand. Oder ist sowieso in Gottes Hand, könnte man vielleicht sagen. Dein Leben und Lebensende ist in Gottes Hand. Und das zeigt das, wenn schon grundsätzlich, und das lehrt der Herr hier ja, deine Lebensspanne ist festgesetzt und du kannst da nichts hinzusetzen. Und wenn du darauf schon keinen Einfluss hast, dann hast du auf gar nichts einen Einfluss. Also brauchst du dich nicht zu sorgen, weil du eh nichts ändern kannst. Das klingt jetzt vielleicht stark nach Fatalismus, aber wir wissen natürlich, ja, wenn du jetzt aufhörst zu essen, weil Gott meine Lebensspanne festgesetzt hat, dann wirst du in ein paar Tagen sterben. Aber dann hat Gott das so festgesetzt und hat dich eben in diesen idiotischen Gedanken laufen lassen, dass du aufhörst zu essen. Aber letztlich lehrt uns das einfach, ich bin sowieso nicht in meiner Hand. Ich bin in Gottes Hand, also sollte ich auf ihn vertrauen und mir nicht zu viele Sorgen machen um all das andere. Wenn wir nicht mal das Geringste an unserem Lebensende, an unserer Lebensspanne oder unseren Lebensumständen letztlich wirklich selbst in der Hand haben, weil Gott es in seiner führenden, mächtigen Hand sowieso lenkt, dann brauchen wir uns auch nicht zu sorgen. Es bringt nichts. Und Grund 4, noch ein Beispiel. Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Dieser Punkt ist nun sehr ähnlich zum zweiten. Wieder wird ein Bild aus der Natur verwendet, eine Blume. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, eine schöne Wiesenblume oder was wächst um die Jahreszeit, vielleicht wachsen Narzissen schon irgendwas oder im, das sind doch Osterglocken, oder? Das ist jetzt verwechseln. Ja. Oder sonst, was ihr im Haus stehen habt, sieht schön aus, ja, sonst würden wir es uns ja nicht ins Haus stellen. Und Gott hat es grundsätzlich so in diese Pflanzen hineingelegt, dass sie schön aussehen. Und da ist wieder das Argument, wenn er das ihnen gibt, warum nicht uns? Und auch diese Beschreibung, sie mühen sich gar nicht dafür, sie müssen sich nicht anstrengen, sie spinnen auch nicht. Auch wenn wir uns Sorgen machen, können wir anfangen zu spinnen manchmal. Auch wenn das hier anders gemeint ist, hier ist eben gemeint, dass man eben sich die Kleidung spinnt, aber auch im anderen Sinne fängt man an zu spinnen, wenn man sich Sorgen macht manchmal. Und auch das braucht man eben nicht und das machen die Blumen auch nicht. Auch nicht anzufangen zu spinnen, auch in dieser Corona-Situation tendiert der ein oder andere dazu, wirklich sich vor lauter Sorgen oder wirklich anzufangen zu spinnen. Was ist hier die Nuance, die anders ist zum anderen Gleichnis? Nun, hier ist nicht nur die Rede von Versorgung, gut, eben speziell von Kleidung, aber auch was hier zum Ausdruck kommt, ist die Fülle, die Gott gibt, das Übermaß. Ich habe es mir geschrieben, Gott gibt im Überfluss. Ja, diese Blumen, wie es hier heißt, die morgen in den Ofen geworfen wurden, ja, damals in Israel hat man wirklich manchmal extra noch mit Gras nachgeheizt, weil es wenig Holz gab, mit getrocknetem. Also, morgen ist es sowieso weg. Also quasi das pragmatische Denken, dann muss es auch nicht schön aussehen. Ja, wenn es eh nur einen Tag lebt. Nein, Gott hat auch bei diesen Blumen sie trotzdem schön gemacht, auch wenn sie nur einen Tag stehen. Gott gibt im Überfluss. Gott ist nicht geizig. Also können auch wir darauf vertrauen, ja, dass wir nicht wie der Rabe jeden Tag unsere 5 Körner gerade mal finden, immer, dass wir quasi, also als ob das Versprechen wäre, ja, Gott versorgt dich, aber eben so, dass du gerade noch so am Hungertuch nagen kannst. Dass du gerade noch so morgen dein Gerippe wieder aus dem Bett bringen kannst. Nein, Gott gibt im Überfluss, Gott gibt wirklich genug. Auch das sehen wir eben an der Natur. Also, ich nenne nochmal die 4 Gründe, warum nützen Sorgen nichts. Zum Leben und Leib gehört mehr als Essen und Kleidung. Unser Leben hat viel Wert vor Gott. Unser Leben ist komplett in Gottes Hand. Gott gibt im Überfluss. 4 Punkte. Kommen wir nun zum dritten Punkt, also Gesamtpunkt. Wer braucht sich nicht zu sorgen? Die Verse 29 und 30. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesen trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Das ist ein Punkt, der jetzt auch nicht vernachlässigt werden darf. Vielleicht auch, wenn man mal dann mit anderen über dieses Thema spricht in dieser Zeit. Der Herr macht nun einen Unterschied. Nochmal diese allgemeine, die Aufforderung wie am Anfang. Wir sollen uns nicht beunruhigen, auch nicht mal danach trachten. Das heißt, das ist also, selbst wenn ich noch nicht innerlich anfange zu spinnen, dass einfach ich auch nicht meine gesamten Gedanken ständig darum kreisen lassen sollen. Ja, wie kann ich mehr Geld verdienen oder so weiter. Erst für diese Aufforderung. Dann Vers 30 macht er eine Unterscheidung. Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Eben darum, daran wirklich erinnern, er sagt am Anfang, er spricht zu seinen Jüngern. Er spricht ja nicht zu jedem. Und darum kann man diese Aussage auch nicht allgemein machen, dass sich niemand zu sorgen hat. Nein, zu sorgen hat sich der nicht, der sagen kann, Gott ist mein Vater. Und darum, diese Frage ist wichtig, bevor man eben, ja ganz am Anfang eigentlich, ist Gott mein Vater? Ist Gott mein Vater? Ist Gott dein Vater? Und von wem Gott der Vater ist, lesen wir in Galater 4, 4 bis 7. Das möchte ich, dass ihr kurz aufschlagt und dort ein paar Minuten zu verweilen, um diesen Punkt glasklar klarzustellen und zu betonen. Galater, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. In der Welt ist allgemein oder in dem allgemeinen religiösen Diskurs oft die Frage oder die Aussage oder würden vielleicht auch andere tätigen, Gott ist ja unser aller Vater. Wir beten gemeinsam als Religion, denn wir beten zu unserem gemeinsamen Vater. Wir müssen aufgrund von dieser und zahlreichen anderen Schriftstellen sagen, diese Aussage kann so nicht getätigt werden. Wir sind von Natur aus Geschöpfe Gottes, aber nicht Kinder Gottes. Gott ist von Natur aus unser König, aber nicht unser Vater. Wir sind von Natur aus, wie hier es steht, unter das Gesetz getan. Also Christus wurde unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Von Natur aus ist jeder Mensch unter dem Gesetz, so wie auch jeder Bürger eines Staates, oder um mehr im Vergleich zu bleiben, in einem Königreich unter einem Gesetz ist. Man wird hineingeboren und da ist ein Herrscher und der hat ein Gesetz, was in seinem Land gilt. Und dieses Gesetz wird ein König und auch dieser König, der König der Welt, durchsetzen. Wer gegen es verstößt, wird bestraft. Wer es hält nicht, das ist hier ganz klar. Von Natur aus sind wir alles Gottes Gesetz untergeordnet. Es gibt Einzelne, die in den 10 Geboten niedergeschrieben sind, wie, dass man die Ehe reinzuhalten hat, das ist von Gott eingesetzt, dass man als Kinder die Eltern ehren soll, als Bürger den Staat, dass man keinen eigenwilligen Gottesdienst leisten soll, sondern so, wie ihn Gott verordnet hat, dass man Gottesdienst leisten soll. Es gibt Verordnungen zum Miteinander, dass man nicht lügen soll, man soll nicht zornig sein, man soll seinen Nächsten lieben und nicht hassen. Gott hat Gebote gegeben als unser König, allen Menschen. Die gelten für jeden, egal ob er in der Bibel liest oder nicht. Ich habe auch noch nie das Bundesgesetzbuch gelesen, aber es gilt für mich, ob ich es kenne oder nicht. Vor kurzem habe ich auch eine Anzeige bekommen, weil ich im Winter mal angehalten wurde und ich dachte, meine Reifen wären noch in Ordnung, aber der Polizist war der anderer Meinung. Und letztlich gilt seine Meinung, das Gesetz. Ob ich es wusste oder nicht, ich habe jetzt ein Problem. Oder kein großes, ich meine, es war ja nur die Mindesttiefe des Profils. Aber bei Gottes Gesetz geht es um tiefere Gesetze. Denn allgemein hat er uns auferlegt, wir sollen ihn, also oder dahin ist zusammengefasst, wir sollen ihn von ganzem Herzen ehren. Und allgemein kann gesagt werden, dass die gesamte Bevölkerung der Welt quasi in Rebellion gegen Gott lebt. Es ist, als wenn ein komplettes Land anfängt, gegen den König zu rebellieren, indem sie sein Gesetz ignorieren oder es verändern, sodass es einem passt. Ah, die Ehe gefällt uns nicht mehr, das machen wir jetzt anders. Aber Gott hat es so festgesetzt und nach diesem Gesetz wird geurteilt. Es wird die Mindesttiefe genommen, die im Gesetz steht und nicht die, ich meine, die richtig ist. Bei den Reifen und so ist es auch bei Gottes Gesetz. Und Gott wird, ja, was ist früher mit Rebellionen passiert? Gott wird diese Rebellion nicht durchgehen lassen. Er wird sie richten. Jeder Mensch ist darum nicht nur unter Gottes Gesetz, sondern auch unter seinem Zorn, weil er sein Gesetz übertreten hat. Aber das ist eben nun kommt diese Verheißung. Er sandte seinen Sohn, um uns davor zu erlösen. Um uns von reinen Untertanen zu Söhnen zu machen. Indem sein eigener Sohn die Strafe für unsere Schuld getragen hat. Das dürfen wir nie vergessen. Allein dadurch sind wir Söhne Gottes, weil Jesus die Strafe, die wir verbrochen haben, getragen hat. Und dadurch können wir Söhne Gottes werden. Er hat uns losgekauft, steht hier, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das gilt auch nicht für jeden, sondern für den, der das im Glauben annimmt. Und was heißt Glauben? Glauben ist eben das Einsehen, ich bin ein Rebell und kann mich aus dieser Lage nicht retten. Selbst wenn ich jetzt anfangen würde, nicht mehr zu rebellieren, ich war ein Rebell, ich habe schon Vergehen auf meinem Konto. Es ist dieser ganz einfache und zerschlagene griff ich Glaube, was der Herr für mich getan hat. Das ist Glaube und durch diesen werde ich gerettet und werde von da an ein Sohn Gottes, bekomme, wie hier steht, den Geist Gottes, bekomme die Beziehung zu Gott, dass ich ihn Vater nennen darf. Und erst dann gilt auch für mich, was wir bisher betrachtet haben. Erst dann brauche ich mich nicht zu sorgen. Wenn Gott nicht mein Vater ist, sondern nur mein König, der mich richten wird, dann habe ich allen Grund, mich zu sorgen. Allerdings nicht nur, weil ich meine Arbeit verloren habe oder weil ein Coronavirus rumgeht, sondern weil Gott eines Tages jeden Menschen vor seinen Richterstuhl stellen wird, der nicht sein Sohn ist, sein Kind, dem er vergeben hat. Wenn du aber das hast, wenn du mit Gott versöhnt bist, dann kannst du genau das haben, was wir gelesen haben. Wir gehen zurück zu Lukas 12. Diese Zuversicht, du brauchst dich nicht zu sorgen, du bist Gott wichtig, er will für dich sorgen. Und er will darum auch, dass du auf ihn vertraust, so wie ein Vater will, dass sein Sohn ihm vertraut. Jeder Vater wäre gekränkt, wenn sein Kind ihm kein Vertrauen entgegenbringt, wenn es nicht mehr glauben würde, dass es morgen Essen bekommt und darum die Schule schwänzt, um zu arbeiten, um sich sonst irgendwo Essen zu verdienen. Nein, das würde die Eltern sehr kränken wahrscheinlich. Wir sollen Gott vertrauen. Und nun in den letzten Versen sehen wir noch, wie wir darum nun leben sollen. Wie lebt man, ohne sich zu sorgen? Punkt 4. Lukas 12, Abvers 31. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, ein Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und im ersten Vers sehen wir das schon eben zusammengefasst. Wie lebt man nun? Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Nach dem Reich Gottes, letztlich, grob gesagt, nach dem Willen Gottes, könnte man hier auch sagen. Wir sollen nicht danach trachten, unsere Gedanken darum kreisen lassen, wie kann ich mich irgendwie versorgen, sondern wie kann ich Gottes Willen tun in meinem Leben. Und dann ist das Versprechen, dann wird er das Übrige tun. Es ist wie wenn, also ein Beispiel, ein Vater sagt zu seinem Sohn, komm mit, also sagen wir, der Vater hat ein Bauunternehmen, komm mit mir heute auf die Baustelle, hilf ihm beim Arbeiten und den Rest braucht sich nicht zu sorgen natürlich. Sein Essen, Verpflegung und so weiter. Und wenn wir also mitgehen, ihm dienen, ihm folgen, dann wird er uns umsorgen. Wenn wir aber zu Hause bleiben und sagen, nein, ich muss mich um meinen eigenen Kram kümmern, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir nicht versorgt werden von unserem Gott, von unserem Vater. Wir sind ja gar nicht bei ihm. Wir vertrauen nicht auf ihn, wir versuchen uns selbst durchzuschlagen. Vielleicht hätte es dort ein wunderbares Mittagessen gegeben, ich aber bin losgegangen, um Zeitungen auszutragen, um mir damit einen Döner finanzieren zu können, der auch gut ist, aber vielleicht nicht jeden Tag. Wir sollen Gottes Willen suchen und im Übrigen auf ihn vertrauen. Was ist sein Wille? Sein Reich bauen. Was bedeutet das? Gott baut heute sein Reich. Das heißt, Menschen sollen rebellen, sollen zur Umkehr kommen. Das heißt, man soll ihn das sagen, dass Gott die Versöhnung bereitstellt. Und auf der anderen Seite sollen diese Menschen dann beginnen, auch so zu leben als Bürger seines Reiches. Sie sollen Gott kennenlernen durch sein Wort, ihn ehren, indem sie ihm gehorchen, ihn anbeten, indem wir einander lieben, einander helfen, Gutes tun, unseren Charakter verändern lassen, so wie es ihm gefällt. Und dadurch wird sein Reich gebaut. Wenn wir danach trachten, wenn das unsere erste Ausrichtung ist, können wir alles Übrige Gott abgeben. Auf der einen Seite wie ein Georg Müller, den ihr kennt, der sich dem ganz hingegeben hat, dem Gott es auch aufs Herz gegeben hat, diese Waisenhäuser zu bauen, ohne dass er finanzielle Mittel hatte. Gott hat ihn umsorgt und diese Waisenkinder, sodass er am Ende sagen konnte, kein einziges Kind hat an irgendeinem Tag, bei irgendeiner Mahlzeit nichts auf dem Teller gehabt. In all den Jahren. Obwohl es immer rein von anonymen Spendern getragen war. Aber genauso auch bei dir, wenn du eben ganz normal in deinem Alltag stehst, da ist natürlich der Wille für dein Leben, dass du arbeitest, ja, wenn du jetzt nicht so einen besonderen Dienst hast. Aber dann fragst du dich nicht, oh nein, wie kann ich irgendwie über die Runden kommen, dass ich genug habe. Nein, sondern du sollst dich dann einfach fragen, was ist Gottes Wille? Was soll ich tun? Soll ich diese Arbeit tun? Ja, vielleicht ist es etwas wenig, aber der Herr wird das Übrige tun. Gott vertrauen und Gottes Willen suchen und den Rest ihm überlassen. Und dann geht es ja auch wirklich weiter. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Also wenn man sich dann fürchtet vor diesem Auftrag, das Reich zu bauen, Gott will es uns geben, unser Vater. Auch da sollen wir auf ihn vertrauen. Und dann wirklich sehr klare Angaben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten. Genau das Gegenteil zu dem, was der Bauer am Anfang gemacht hat. Nicht Scheunen bauen und aufspeichern, sondern das, was Gott mir gibt, weitergeben in dieses Reich bauen, in dieses Werk. Armen helfen, unterstützen oder Mission unterstützen, geben. Weil man ja auf Gott vertraut. Ich muss nicht für die nächsten 40 Jahre jetzt schon genug auf dem Konto haben. Ich vertraue darauf, dass mir der Herr immer weiterhin meine Arbeit und damit mein Einkommen gibt oder auf einem anderen Weg. Und natürlich ist das jetzt nichts, ich will euch jetzt nicht dazu auffordern, gleich nach Hause zu gehen und alles zu verkaufen. Man muss in diesem Fall auch einerseits wiederum vernünftig handeln. Wie gesagt, auch der Bauer hatte zuerst Scheunen, die in Ordnung waren, aber sich dann riesige anzuschaffen, war zu viel. Und es hängt auch immer ab von dem wirklich den Glauben, den ich habe. Glaube ich wirklich, dass Gott das so segnen wird? Kann ich darauf vertrauen? Kann ich Ruhe haben, wenn ich jetzt wirklich alles, was ich auf dem Konto habe, abhebe und in dieses Missionswerk gebe, weil es dort gerade gebraucht wird? Nun, es gab Menschen mit Sicherheit, denen Gott sowas aufs Herz gelegt hat und dann auch gesegnet hat. Wenn du dich jetzt aber von mir gezwungen fühlst, das zu tun, dann wird das nicht funktionieren. Nein, wir müssen Gott kennenlernen und lernen, ihm zu vertrauen und in dem Maß, wie wir ihm vertrauen, dann immer die Fortschritte machen, auch wirklich, auch aus diesem Vertrauen zu handeln, zu geben. Ja. Also, bei Reichtum hatte ich schon gesagt, auch jetzt wieder andersrum gesagt, bei dieser Corona-Welle, um das nochmal darauf anzuwenden, was ist jetzt Gottes Wille? Was will Gott, dass ich tue? Er will, dass ich mich verantwortungsbewusst benehme, andere schütze, nicht, dass ich jetzt meine, ich habe den... Ja, Gott schützt mich, ich kann das überall hin, ich gehe jetzt ausgerechnet in die Klinik und verkündige denen das Evangelium und gehe dann nach Hause und nehme meine kranke Oma in den Arm. Das ist nicht Gottes Wille. Er hat nie verheißen, dass es so ein dummes Verhalten segnen wird. Allerdings, ja, wir sollen uns verantwortungsbewusst und vorbildlich benehmen, aber auch weiterhin unseren Nächsten lieben, weiterhin das Wort verkündigen, und auch annehmen, was Gott gibt. Auch das gehört zum Vertrauen dazu, wenn tatsächlich eine Infektion stattfindet, obwohl du dich nach seinem Willen verhalten hast, dann ist das auch sein Wille. Und auch das ist dann ein Teil seines Segens, ob du es gleich verstehst oder nicht. Aber es ist so. Genau, damit zum Abschluss nochmal, um die Punkte zu wiederholen. Was sind Sorgen? Sorgen sind, ist ein... Ja, kommen aus einem Weltbild, das Gott herausrechnet und sind letztlich übermäßiges Vertrauen auf Dinge, die nicht Gott sind. Warum nützen Sorgen nichts? Letztlich, weil ich sowieso nicht alles in der Hand habe meines Lebens, nicht jeden Teil, weil unser Leben vor Gott Wert hat. Weil unser Leben sowieso letztlich in Gottes Hand ist und weil Gott wirklich einen Überfluss gibt. Wer braucht sich nicht zu sorgen? Der sagen kann, Gott ist mein Vater, weil er durch Christus mit ihm versöhnt ist. Und wie man lebt, hatte ich ja gerade erst gesagt, im Vertrauen auf den Herrn, seinen Willen suchen, alles weiter ihm anbefehlen. Damit eine gesegnete Woche.